Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute spreche ich mit Franziska Scheuerle. Als CEO und Gründerin von Loremo Luxury Fine Arts, Kunstexpertin und Expertin für Luxusmarken, hat sie ihre Leidenschaft für innovative Lösungen, kreatives Denken und zeitgenössische Kunst zu ihrem Beruf gemacht. Nach einem dualen Studium bei Audi machte sie dort erst einmal Karriere. Für ihre Masterarbeit wechselte sie später in den Luxusmarkenbereich, wurde Mitarbeiterin unter anderem bei Karl Lagerfeld und Chanel, bevor sie 2022 Loremo gründete. 2023 wurde sie Mitglied im Europäischen Wirtschaftssenat. Anfang 2024 war sie bei Die Höhle der Löwen und hat gleich drei Löwen von ihrem Unternehmen überzeugt. Mitte 2024 kam sie unter die Top 90 bei der Miss Germany-Wahl. Franziska ist Mitglied im Club Europäischer Unternehmerinnen. Ihr Motto ist, bleib dir selbst treu. Herzlich willkommen, Franziska Scheuerle.
Ja, liebe Siranus, ich freue mich wahnsinnig, heute bei dir zu sein, in deinem großartigen Podcast und mit dir über die moderne Frau zu sprechen.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Von daher, bevor wir in den Sprint deiner letzten Jahre eintauchen, lass uns doch mal gucken. Wir haben da ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Was macht dich zu einer New Woman? Was macht dich anders als eine typische Karrierefrau?
Also ich glaube, eine New Woman des 21. Jahrhunderts steht für sich selbst ein, ist authentisch, ist sich treu und verfolgt ihre Vision, ihre Ziele und dabei empowert sie andere und inspiriert andere Frauen. Das ist mir immer extrem wichtig in meiner eigenen Laufbahn und ich glaube, das ist auch der Unterschied von damals zu heute.
Okay, genau, da wollte ich nachher auch mit dir nochmal drauf kommen. Von daher passt es ganz gut. Aber lass uns erstmal in deinen Sprint der letzten Jahre auch eintauchen. Was lässt dich so schnell voranschreiben? Das klingt ja fast so, als hättest du keine Zeit mehr.
Ja, Siranus, hast du recht. Also mein Terminkalender, der ist wirklich voll. Ja, der ist jede Minute durchgetaktet. Ich glaube, Zeitmanagement ist das A und O. Und wenn du sagst, so schnell voranschreiten, für mich ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz normale Pace. Ich sehe das jetzt auch nicht als was Besonderes an. Ich glaube, das Einzige, was ich mache, ist, meinem Traum zu folgen und meiner Vision, meiner großen Vision, die ich auch mit Loremo habe, und dahingehend jede Chance wahrzunehmen, ne? Also sehr offen zu sein, mit anderen Menschen, Unternehmern zu netzwerken, sich auszutauschen, von deren Fehlern zu lernen, sie ins eigene quasi zu transferieren, um damit wieder Learnings zu ziehen. Und einfach offen zu sein für das, was kommt und immer sehr positiv durchs Leben zu gehen. Und das ist eigentlich so für mich das Erfolgsrezept. Sehr offen, sehr neugierig und sehr positiv. Und dadurch ergeben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Okay, na da kommen wir auch schon wieder hin, was die New Women ausmacht, dass du nicht einfach nur das große Geld verdienen willst, sondern auch eine ganz große Vision hast. Von daher, wie Absolut. Kam es denn zu der Idee, Kunst und Luxusmarken miteinander zu verknüpfen?
Also die Idee kam eigentlich sehr, sehr früh von Loremo, dass ich immer gedacht habe, Mensch, es gibt diesen klassischen Kunstmarkt, ne, wo der Künstler Kunst studiert, dann wird er von einer lokalen Galerie übernommen, über einen Kurator natürlich, über einen entsprechenden, also von Kurator dann zu Galeristen, dann lokale Galerie, dann nationale, dann internationale, dann Blue Chip und dann irgendwann, wenn er es geschafft hat, durch das Nadelöhr vom Primärmarkt in den Sekundärmarkt. Das ist ein sehr, sehr klassischer Weg und diese Studien kosten aber teilweise auch sehr viel Geld, also sind sehr privat, also Privatuni getrieben. Wenn du nicht in Top 5 von 5.000 kommst, ne, und von einem Talent Acquisitor quasi rekrutiert wirst. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich für mich so ein magisches Dreieck. Das eine, was ich gerade erzählt habe, ist das eine, also das ist der eine Engel. Der zweite ist durch die Digitalisierung, dass sich alles sehr geöffnet hat. Künstler sind mittlerweile in der Lage, auch direkt natürlich zu verkaufen, ne? Nicht jeder Künstler braucht einen Galeristen mit dabei. Und da habe ich gedacht, wo ist denn eigentlich letztendlich der Need, wo ist die Nische, ne? Und was für mich gefehlt hat, war diese Luxusmarken-Kunstkollaborationen, was für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil die Luxusmarke möchte die Kreativität, den Innovationsgeist, ne, in ihre Marke quasi integrieren, das bekommt sie wiederum durch Künstler. Und Louis Vuitton macht das eigentlich ganz schön vor, neben Louis Vuitton Espace oder Louis Vuitton Fondation, wo wirklich Kunst ausgestellt wird in Art von einem Museum, dass sie auch Limited Editions immer wieder in einem regelmäßigen Zyklus rausbringen und damit eine gewisse Begehrlichkeit, aber auch einen Neuheitswert der Marke gegenüberbringen. Und es hat natürlich Vorteile für die Luxusmarke als auch für den Künstler. Und ich habe Luxusmarkenmanagement im Master studiert, ne? Habe dann eine intensive Studie in Paris gemacht. Paris ist der Ursprung der Luxusmarken, aber auch der Ursprung von Pablo Picasso. Ganz, ganz viele großartige Künstler waren dort und so war es eigentlich ja, sehr nah, darüber auch zu forschen, wie Luxusmarken und Künstler gemeinsam zu einer Win-Win-Situation führen, indem der Brand Equity als auch der Artist Equity durch sogenannte Luxury Brand and Art Collaborations gesteigert wird.
Lass uns da doch mal reingehen, mal Hand aufs Herz. Also ne, gerade Louis Vuitton ist ja auch eine Marke von den größten Luxusmarken, Hersteller oder Investor weltweit. Geht es denen wirklich um die Kunst oder geht es denen nur um Marketing?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist etwas von beidem. Ich meine, eine Marke, also auch ein Brand, ein Unternehmen ist da, um letztendlich Geld zu verdienen. Ne? Das ist immer da. Auch ein Künstler muss die Kunst kaufen, um Geld zu verdienen. Andererseits ist Kunst aber immer noch, und deshalb versucht auch Kunst frei zu sein oder ist eigentlich auch frei, weil es als Kulturgut angesehen wird. Und eine Luxusmarke, the highest epitome einer Luxusmarke, ist ein Kulturgut zu werden. Ne? Das ist so die größte Königsdisziplin einer Marke, als Kulturgut angesehen zu werden, wenn man sich so ein bisschen mit Marketing beschäftigt. Aber natürlich habe ich KPIs zu liefern, ich habe Zahlen zu liefern und deshalb ist es natürlich auch diese Limited Editions, die natürlich höherpreisiger sind, die haben eben auch da wieder für die Marke zwei Facetten. Das eine ist, sie leveln sie ab durch die Kunst als Kulturgut und das andere ist natürlich, sie machen sehr schnell sehr hochpreisige Gewinne, indem natürlich diese Limited Editions eine große Begehrlichkeit wecken für die High Net Worth Individuals, wie man sie so schön nennt, und dadurch auch höhere Margen einfahren.
Ist es denn tatsächlich so, gerade weil du dich ja nun in deiner Masterarbeit so intensiv damit beschäftigt hast, dass die Künstler auch wirklich etwas davon haben?
Ja, also immer. Also gerade davon. Also sie kriegen natürlich durch eine Luxusmarke wahnsinnig viel Reichweite. Deshalb sage ich immer, Louis Vuitton, da muss man immer schauen, weil natürlich die großen Luxusmarken, ne, wie Louis Vuitton oder auch Hermes oder Chanel, die suchen sich natürlich schon sehr bekannte Künstler raus. Ne? Yayoi Kusama zum Beispiel. Kusama war ja letzt mit Louis Vuitton, die haben eine riesen 360-Grad-Marketing-Aktion auch gestartet. Gestartet. Das war letztes Jahr in Paris. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die ganzen bunten Dots. Da waren ganze Gebäude mit diesen Dots versehen. Das war der Stil von Yayoi Kusama. Und dann wurden Limited Edition Taschen rausgebracht. Es war ein riesen Influencer-Marketing-Funnel, also richtig wurde der losgetreten worden ist, eine Maschinerie. Und so eine Vermarktung kann natürlich nur eine Luxusmarke starten. Das heißt, der Künstler hat wirklich auf einen Schlag wahnsinnig viel Reichweite. Auf der anderen Seite ist der Neuheitseffekt natürlich geringer, wenn ich schon bereits bekannte Künstler nehme. Ich bin da eher so ein bisschen dafür und wenn ich in einer beratenden Funktion tätig bin und sage, schaut's mal auf Künstler, die einen sehr wiedererkennbaren Stil haben, sehr originell, ne? Also diesen Überraschungseffekt, das muss schon das spezielle Etwas haben. Also nicht irgendwie generisch, aber ein junger Künstler hat natürlich einen größeren Surprising-Effekt, weil den kenne ich noch nicht, wie ein bereits bekannter Künstler. Und ich glaube, Yayoi Kusama ist ja auch schon selber eine sehr reiche Brand, wenn man es jetzt mal in Equity betrachtet, und ein junger Künstler eben noch nicht. Und von daher ist der Win-Win, so wie es ich jetzt persönlich sehe, aus meiner Berufstätigkeit immer größer, wenn ich einen noch eher unbekannteren Künstler nehme, wie schon einen sehr bekannteren Künstler. Von Luxus zu Luxusmarke unterschiedlich.
Ja. Hier ist ganz spannend, weil ich liebe ja Biografien erfolgreicher Menschen und seziere diese Bücher immer, um zu gucken, was ist zwischen den Zeilen, weil viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen wissen ja gar nicht, warum sie so erfolgreich sind. Und meine erste Biografie war Christian Audigier, der mit Ed Hardy auch den riesen Durchbruch gehabt hat. Ne? Und da haben ja auch beide sehr, sehr von profitiert. Deswegen fand ich das gerade mal ganz spannend.
Total, absolut.
Lass uns einen Schritt zurückgehen. Du kommst ja eigentlich aus einem landwirtschaftlichen Haushalt. Deine Mutter ist Erzieherin und du sagst von dir, du bist ein Schöngeist. Wie passt das überhaupt zusammen und wie ist das entstanden?
Also ich glaube, meine Mutter hat sehr früh gerade durch dass sie Kindergärtnerin ist, sehr, sehr viel kreativ immer mit mir gearbeitet. Ich glaube, dadurch hat sich diese kreative Facette sehr stark ausgeprägt, ausgebildet. Und ich glaube, der Schöngeist, das ist einfach in einem drin. Ne? Das kommt, glaube ich, gar nicht von irgendwie von Genen oder so. Ist es in einem drin oder nicht? Und ich fand es schon immer, ich habe mich schon immer wahnsinnig wohlgefühlt in Räumen, die so stimmig, also von der Farbigkeit stimmig, von Texturformen, ja, einfach ästhetisch miteinander harmoniert haben. Und ich finde, genau in solchen Räumen, das korreliert ja auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Farbpsychologie, die wir dann wiederum in Loremo Luxury Fine Art in das Konzept mit eingebaut haben. Und das sind Räume, die wirklich im Unterbewusstsein durch diese Farbigkeit, das korreliert mit eigenen Farben etc., zur Endorphinausschüttung führen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, wenn ich in einen Raum reinkomme, sehe ich Tausende an Farben. Und wenn ich dann in solche Räumlichkeiten komme, da bin ich glücklich, da bin ich wirklich endlos glücklich. Und das ist eigentlich so auch die Vision von Loremo, genau solche Räume zu erschaffen mit passgenauer Kunst.
Okay, spannend. Lass uns mal auf das Thema New Woman eingehen und eins meiner Lieblingsthemen. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass Frauen mehr Stärke in die Weiblichkeit bringen müssen und Diversity dahingehend doch eher in die falsche Richtung geht. Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Was ist deine Erfahrung im Corporate-Bereich? Im Corporate-Bereich auch schon, im Corporate-Bereich oder den verschiedensten Institutionen? Da haben wir uns beim ersten Mal auch sehr, sehr intensiv drüber unterhalten.
Ja, das war ein tolles Gespräch, übrigens unser Kickoff-Gespräch. Also was ich sagen kann, ist, glaube ich, dass sich Unternehmen zum einen öffnen, das machen sie ja auch, ne, indem sie Diversity and Inclusion stärker in ihre Unternehmensphilosophien, in ihre Unternehmenswerte mit einbauen. Aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Nachholbedarf, weil was ich wichtig finde und wo ich mir zum Beispiel auch immer sehr, sehr treu geblieben bin, ist, dass ich mich trotzdem wie eine Frau kleide. Ne? Und wenn ich roten Lippenstift tragen will, dann trage ich roten Lippenstift, weil das hat nichts mit meiner Kompetenz zu tun. Und es ist aber doch so, dass gewisse Branchen schon sehr geprägt sind von gewissen Vorurteilen. Und es ist halt ein sehr starkes, wie soll ich sagen, in Schubladen schieben. Ne? Und ich glaube, dahingehend ist noch großer Handlungsbedarf. Gerade in Corporates, die natürlich sehr von Stereotypen ja, geprägt sind.
Was ist da deine ganz persönliche Erfahrung? Weil du hattest mir auch so rein aus dem Nähkästchen plaudert gesagt, dass du es bei Audi anfänglich auch ähnlich gemacht hast, dass du eben sehr männlich oder ähnliches unterwegs gewesen bist. Was merkst du heute? Hat sich da was verändert? Wie gehst du heute damit um?
Also ich glaube, vor ein paar Jahren war es schon noch eine andere Kultur. Ne? Also auch Audi, also auch andere Unternehmen haben sich da stark weiterentwickelt, sind offener geworden, was gewisse Themen angeht. Aber man merkt schon, oder was ich schon sehr beobachte, was noch vor einigen Jahren waren, dass in gewissen Hierarchieebenen dann doch sehr dem männlichen Aussehen sich angeglichen wird. Ne? Das kann sein, indem es ein Kurzhaarschnitt, das kann sein, indem ich auf einmal mehr Hosenanzüge trage, wie Etui-Kleider, flachere Schuhe anstatt High Heels. Es sind Kleinigkeiten. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schade, weil ich finde schon, dass eine Frau sein soll und sich auch entsprechend weiblich kleiden. In der Kunstszene ist das zum Beispiel was anderes. Da ist es extrem wichtig, dass du das natürlich auch nach außen trägst, die Weiblichkeit. Es geht ja um Kunst, es geht um Schönheit, es geht um Ästhetik, etc., um schönen Geister auch. Aber gewisse Branchen, die sehr männlich dominiert sind, da fehlt mir das noch ein bisschen. Und du merkst dann schon, dass es so ein bisschen angesehen wird, so, oh, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, hat die es eigentlich wirklich auf dem Kasten, ne? Ist die so smart? Ach, das ist doch bestimmt nur irgendwie so ein Püppchen und hin und da. Und muss man aufpassen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich Frauen mitgeben kann, ist, dass sie sich selbst treu bleiben, dass sie sich treu sind und dass sie zu sich stehen. Und zwar genau so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Inbegriff von Diversity, authentisch zu sein, man selbst zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Und ein Unternehmen hat heutzutage die Aufgabe, eine Kultur zu schaffen, in dem diese Akzeptanz auch gegeben ist.
Da bin ich voll bei dir, wobei ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erfahrung einfach ist, dass Diversity das, was du gerade gesagt hast, eigentlich noch in weiter Entfernung ist und oftmals tatsächlich die Frauen vielleicht sich zwar weiblich kleiden, aber innerlich trotzdem sehr männlich unterwegs sind, immer noch am Kämpfen sind und auch zwar nicht bewusst, aber unbewusst auf eine doch eher weibliche Art und Weise dann eben auch eine Ellenbogenmentalität haben. Was würdest du, du hast zwar jetzt gesagt von wegen, ja, einfach ich sein, das ist so schön leicht gesagt, aber du kommst ja aus dem Corporate-Bereich. Wie war das für dich, wenn du einfach ich gewesen bist? War das okay oder wurdest du dann doch einfach nur wieder belächelt?
Also ich glaube, das Wichtigste, also es gibt 50-50, ne? Die einen belächeln dich, die anderen, sag ich mal, lächeln mit dir und freuen sich für dich und für die bist du eine Inspiration. Und ich glaube, es erfordert wahnsinnig viel Mut, es erfordert manchmal auch Wegsehen von gewissen Blicken. Aber im Endeffekt, glaube ich, braucht es, also, um mal ein Beispiel zu machen, weil du auch gerade schon gemeint hast, das sind wir eigentlich noch weit davon weg, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube und bin der Überzeugung, dass es erstmal, und das ist immer so schade, aber es ist leider in Systemen so und wir leben in Systemen, dass man erstmal gewisse Fakten schaffen muss, ja? Sei es mit einer Frauenquote, sei es mit gewisser Diversity-Quoten, ne, die es mittlerweile auch gibt, ne? Ich brauche so und so viel Homosexuelle im Unternehmen, ich brauche so und so viel Heterosexuelle im Unternehmen, etc., etc. Ja, mal ganz gleich, aber es gibt irgendwann, es gibt immer Quoten, um gewisse Dinge erstmal durchzusetzen, bevor die Offenheit, bevor es irgendwann Normalität wird, einfach. Ne? Und ich glaube, dass man, wie soll ich es ausdrücken, dass es, bis es zur Normalität wird, ja, diesen Kämpfergeist gibt, diesen Mut. Es wird immer gewisse Frauen geben, die vielleicht ein bisschen stärker wie andere sind, die sich vielleicht mehr trauen, die dann da erstmal vorangehen müssen und das Ganze irgendwo durchbrechen, dass es irgendwann dann zur Normalität wird. Und das sind wahrscheinlich auch die Frauen, die sich erstmal neidische Blicke, nicht so tolle Blicke, Argwohn, Missgunst etc. abholen, aber am Ende den Weg öffnen für alle anderen. Davon bin ich absolut der Überzeugung. Und das merke ich auch extrem, zum Beispiel im Club Europäische Unternehmerinnen. Das sind alles Alpha-Frauen, das sind alles sehr, sehr erfolgreiche Frauen, sehr smarte Frauen, aber auch sehr schöne Frauen. Da gibt es zum Beispiel gar keine Missgunst. Das ist zum Beispiel das, was ich extrem schön finde, ne? Und die gehen aber natürlich nach diesem Treffen alle wieder in ihre Unternehmen zurück, sei es jetzt im Corporate-Bereich oder sei es als selbstständige Frauen. Und gehen als Role Models voran. Ne? Deswegen sage ich, das sind eigentlich eher die quasi diese ganzen Pforten erstmal öffnen und den ganzen Gegenwind aushalten müssen, der da auch kommt. Und davon bin ich der Überzeugung, dass es das einfach braucht. Wie bei jeder Initiative, bei jeder Welle, egal was kommt, es braucht die Starken, die am ersten Mal vorangehen.
Ja, hier ist es ja auch ganz normal, ne? Wenn wir irgendwann Yin und Yang in den Ausgleich bringen wollen und die Frauen halt
Ja.
bisher eher männlich gewesen sind, müssen sie erstmal radikal weiblich sein, bevor es sich dann irgendwann in der Mitte wieder einpendelt. Das ist ja ein völlig normales Lebensprinzip auch.
Absolut. Und ich merke das auch, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, ne? Das ist ja nicht nur in der Arbeitswelt so, sondern auch in Beziehungen. Ich kenne so viele Frauen gerade, die sehr selbstständig sind, ne? Die vielleicht eher in dieser männlichen Energie drin sind. Man spricht ja immer von weiblicher, männlicher Energie. Die tun sich mittlerweile auch wahnsinnig schwer, ne? Weil es ist dann doch noch so, dass in Beziehungsgeflechten, auch auf persönlicher Ebene, dann doch der Mann sein will und sollte, ne? Und die Frau sein will und sollte. Und diese unterschiedlichen Energien und wie sagt man, ja, Beziehungsgeflechte, die da einfach stattfinden, sind nicht immer so einfach. Das merke ich gerade einfach, dass es da doch schon
Absolut.
gibt, ja.
Bin ich voll bei dir. Wir hatten ja gerade erst den Podcast mit der Anne Connelly, die eben auch darüber gesprochen hat, die eine extrem starke Frau auch ist. Da strahlt sie auch sofort aus und sie sagt auch, also da einen richtigen Kerl zu finden, der
Ja,
das
genau.
mitmacht, das ist schon eine Nummer. Und es gibt tatsächlich, ich habe da mit vielen, vielen Frauen auch darüber gesprochen, ich habe da auch schon zu gepostet bei Facebook und auch LinkedIn genau zu diesem Thema, dass halt wirklich sehr gestandene, kraftvolle Frauen kaum einen Mann finden, der das eben auch mitbracht, der sie auch halten kann und dann eben nochmal seine Männlichkeit entsprechend auch leben kann. Weil das, was ich erlebe, ist halt oftmals so, dass die starken Frauen eher weiche Männer haben.
Ja, beobachte ich auch sehr oft. Oder du hast halt am
Und ich
Anfang,
glaube, da.
ja.
Nee, erzähl ruhig.
Nee, oder was ich beobachte, die haben, also ich glaube, Die Männer von heutzutage, am Anfang bewundern sie dich und denken sie so, wow, die steht auf eigenen Beinen, ne? Die lässt sich von mir nicht aushalten, perfekt, die verdient ihr eigenes Geld, grandios. Aber wenn sie dich dann auch in einer Beziehung haben, das merke ich auch bei ganz, ganz vielen anderen, sind grandiose Frauen, wirklich, das Herz am richtigen Fleck, alles ganz, ganz toll, erfolgreich, smart, gute Werte, aber dann clincht es meistens, ne? Weil das wollen sie dann doch wieder. Und eine starke Frau ist jetzt nicht unbedingt die, die den anderen anhimmelt. Die will einen Partner auf Augenhöhe, der mit ihr ein Partner in Crime durchs Leben geht und nicht ein Mann, den ich ständig anhimmel, was er denn doch für tolle Erfolge auf der Arbeit erzielt hat. Und es steckt schon noch irgendwo ein bisschen drin, ne? Dass genau stärkere Männer das Ego getrieben auch sehr stark wünschen und möchten.
Ja. Das passt ganz gut. Ich werde da tatsächlich in die Shownotes mal einen Artikel reinbringen, den ich gerade eben erst gepostet habe bei Facebook, wo es eben auch darum geht, was eine intensive, tiefe Frau ausmacht und wie sie tatsächlich eben auch im Beziehungsgeflecht mit ihrem Partner umgehen will. Das passt ganz gut. Das bringe ich auf jeden Fall mal rein. Es war ein ganz, ganz toller Artikel. Der Ursprung ist jetzt nicht von mir, aber ich habe es tatsächlich auch mit reingebracht, auch geschrieben, wo er kommt, um einfach zu sehen, okay, was braucht so eine Frau überhaupt wirklich für einen Mann an ihrer Seite, damit auch die Männer endlich mal gucken können, okay, wie darf ich sein, wie soll ich sein, wie muss ich sein, damit wirklich eine Beziehung entstehen kann, die definitiv nicht nur zu Beginn, sondern auch dauerhaft auf Augenhöhe ist.
Absolut. Finde ich großartig, weil ich glaube auch, viele Männer sind einfach extremst verunsichert, ne? Die wissen teilweise gar nicht mehr, wie
Das
sie
ist
sich
so.
verhalten sollen. Ja.
Ja, definitiv. Also da hat die Emanzipation einfach sehr viel auch im Negativen bewirkt, dass Männer total verunsichert sind. Und wenn sie dann mal so massiv und männlich auftreten, dann werden sie sofort wieder angeklagt. Also ich glaube, da darf sich einfach auch ein ganz, ganz neuer Weg entwickeln. Aber ich bin optimistisch, dass sich da in den nächsten Jahren auch was tun wird.
Auf
Jetzt
jeden
hast
Fall.
du ja eben über die Höhle der Löwen eben auch mit den Investoren zu tun gehabt. Wie war das denn da? Wie war das für dich? Wusstest du, wie du dort auftreten sollst, um Investoren zu überzeugen? Bist du da für dich in so einen Struggle reingekommen? Eher weiblich, eher männlich, eher new stylish, Startup-mäßig oder eher klassisch? Was war so deine Erfahrung damit?
Also ich glaube, wäre ich dem klassischen Startup-Weg gefolgt, und ich glaube, das sieht man bei mir auch auf dem LinkedIn-Profil, ja, dann wären das weiße Sneakers, entsprechend Jeans und ein entspanntes T-Shirt, ja. Das ist die klassische Startup-Szene, wie man meistens sich kleidet und auftritt. Mir war es aber wichtig, dass ich mir treu bin. Und ich habe eine Luxusmarke gegründet, die im Kunstbereich, im internationalen Kunstmarkt aktiv ist, und wollte auch das entsprechend repräsentieren und habe mich dahingehend auch für ein sehr farbenfrohes Outfit entschieden und entsprechend höhere Schuhe. Ja, also mir war es einfach wichtig, authentisch zu sein, ne? Weil am Ende des Tages ist man das Kopf des Unternehmens, man hat es zu repräsentieren, und dann muss es auch irgendwo authentisch sein. Und ich dachte mir einfach, entweder sie lieben mich oder sie lieben mich nicht, ja? Und entweder es ist authentisch oder nicht. Und wenn sie mich nicht lieben, dann will ich sie auch nicht als Investoren. So, das war eigentlich so der Kerngedanke. So bin ich da reingegangen, habe gepitcht, habe die Fragen beantwortet zum Unternehmen, hab die Vorteile aufgezeigt für ein Return on Invest, was sie als Investoren haben. Und damit hat es dann eigentlich auch geklappt, und was mich wahnsinnig gefreut hat.
Und da zeigt sich wieder, Authentizität gewinnt letztendlich doch, wenn ich
Immer,
es
ja.
wirklich in mir auch tief verkörpere. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn ich es wirklich verkörpere, wenn ich diese innere Haltung habe, dann kann es tatsächlich auch funktionieren. Jetzt war es ja so, dass du halt drei der Löwen auch gewinnen konntest, aber letztendlich ist ja der Deal am Schluss geplatzt, dass sie dir diese 200.000 auch zur Verfügung stellen. Magst du
Exakt.
kurz sagen, worin es dann tatsächlich auch gelegen hat?
Natürlich, super gerne. Also das Thema, wir wurden uns aus strategischen Gesichtspunkten nicht einig, ne? Da ging es dann wirklich auch um Inhalte, um eine strategische Ausrichtung des Unternehmens. Es war eine tolle, wertschätzende Zusammenarbeit. Also sie sind wirklich grandios, alle drei, und ich stehe auch heute noch mit ihnen in Kontakt. Aber genau da, finde ich, auch wieder muss man sich treu sein, ne? Was will man eigentlich? Man hat das Unternehmen gegründet, und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals, das war in der Alt, also auf dem Alt, im Altmühltal auf dem Berg saß mit Scribble und Stift und die ersten Ideen skizziert habe. So, das ist wie ein, das ist mein Baby, das ist mein Herzblut. Und da ist es natürlich wichtig, in welche Richtung das Unternehmen geht. Und ich finde, da braucht man eine klare Vision, muss zu sich stehen. Und das habe ich in dem Moment. Und dahingehend ist es auch kein Verlust, dass es im Nachhinein nicht geklappt hat. Es war schade, aber so kommen Meinungen aufeinander. Und die eine Meinung ist genauso gut wie die andere, aber man muss einfach schauen, dass es dann auch inhaltlich natürlich passt, in welche Richtung man gehen möchte.
Jetzt bist du ja eben ohne Investoren unterwegs, ganz anders als du es gedacht hast. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, eigentlich bin ich auch ganz glücklich darüber. Was hat sich in dir verändert seitdem?
Also ich glaube, Höhle der Löwen, nicht ich glaube, sondern ich weiß. Höhle der Löwen war für mich eine wahnsinnig toller, ein tolles Sprungbrett natürlich auch, was Bekanntheit, was Reichweite anbelangt. Dafür bin ich unendlich dankbar. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine riesengroße Erfahrung. Und ich glaube, also du musst dir vorstellen, du gehst in dieses Studio rein, das sind 50 Kameramänner, ne? Und du stehst da mit deiner eigenen Unternehmensidee vor den fünf größten Löwen. Natürlich ging mir die Pfeife, wie man so im Schwäbischen sagen würde. Ne? Natürlich hatte ich da Schiss. Ja? Braucht man, also auch wenn der Carsten Maschmeyer gemeint hat, das wäre der beste rhetorische Pitch, den er je gehört hat. Also ich war aufgeregt, ne? Und da will ich auch nicht lügen. Also mir ging echt die Düse. Aber auf der anderen Seite, wenn du das dann durchmachst, also davor war ich aufgeregt, währenddessen ja, aber da kämpfst du dann wie eine Löwin für dein Unternehmen, auch was die Fragen anbelangt. Danach und im Nachgang bist du erleichtert und du hast einen Learning-Effekt. Und das finde ich so toll an Herausforderungen. Du musst einfach nur mutig sein, dich denen zu stellen und danach bist du stärker. Und dann kann dich da auch nicht mehr so schnell was umhauen. Und ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen für mich der Grund, dass ich noch stärker hinter diesem Unternehmen stehe, was ich sowieso vorher schon gemacht habe, noch stärker an die Vision glaube und noch mutiger geworden bin, gewisse Dinge auch auszuhalten, weil natürlich braucht man sich auch nichts vormachen. Danach gab es positiven wie negativen Wind. Ne? Die einen fanden es großartig, haben gesagt, wow, was für ein tolles Unternehmen und mega Idee. Und die anderen haben gemeint, haha, kam es halt doch nicht danach zu einem Deal. Ne? Also mega der Fail. Und ich sage, nee, es ist kein Fail. Ich habe mich wenigstens getraut und habe mich für die fünf größten Investoren gestellt, war mir treu, bin endlos dankbar für die Chance und so what? Und genau das ist nämlich dann der Punkt, finde ich, wo es wichtig ist, authentisch zu sein und zu sich zu stehen und dann wirklich eher auf die Yes-Sayer zu hören und eben halt nicht auf die No-Sayer, die sagen, oh, das geht halt nicht oder was hast du denn da eigentlich gemacht, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe's Learning, weiter geht's, next Challenge und weiter Fokus.
Das ist ja letztendlich auch das, was wirklich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer ausmachen. Ich meine, gucken wir uns einen Walt Disney an, der zu, wenn das alles in der Richtung so war, es 364 Banken gegangen ist und erst die 365. Bank hat wirklich ja gesagt. Also mutig sein, dranbleiben, machen, Wege gehen, die andere nicht gehen. Du bist sogar auch den Miss Germany Weg gegangen. Auch da trauen sich ja viele gar nicht und hast es gemacht, auch selbst wenn es nicht geworden ist, aber du hast es getan. Und das ist ja das, was einen erfolgreichen Unternehmer von denen, die es gern wären, auch unterscheiden. Und du hast mir sogar noch was anderes gesagt, passt schön als Abschluss. Wenn morgen alles weg wäre, würde ich sogar Teller waschen gehen. Trotz Karrierewille, trotz Luxusgedanken. Und das ist ja das, was viele Unternehmer tatsächlich auch tun würden. Wenn gar nichts mehr geht, dann fange ich halt wieder von vorne an. Und wenn ich von ganz unten anfangen muss, wie ist es für dich dazu gekommen? Kommt das, weil du eben ursprünglich aus einem Haushalt kommst, der eher einfach ist, wenn man das tatsächlich überhaupt so bewerten will? Weil letztendlich einen
Absolut.
landwirtschaftlichen Haushalt, das kann ja auch ein Riesenunternehmen sein.
Bis hier ran ist. Ich habe ganz lange, und ich bin auch ganz ehrlich, diese Geschichte kann auch jeder wissen, ich habe ganz lange immer die anderen so sehr nicht beneidet, aber so ein bisschen hochgeschaut und habe gedacht immer so, boah, ich hätte gern diesen Top-Manager als Dad, ne? Das ist so toll und dann könnte mir den besten Steuerberater vermitteln und den besten Rechtsanwalt und dann wäre doch alles viel einfacher und so weiter. Mittlerweile, ja, möchte ich das gar nicht. Mittlerweile bin ich so dankbar für diese Eltern, für diese viele Liebe, die ich letztendlich im Kindesalter erfahren habe, für diese Kreativität, die meine Mutter mit mir immer wieder geübt hat, weil sie sich Zeit genommen hat. Die ist ja nebenher dann natürlich auch nicht arbeiten gegangen, sondern hat wirklich sich total auf mich konzentriert. Das sind alles Dinge, die jetzt dazu geführt haben, dass ich so bin, wie ich bin. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und mein Dad hat immer zwei Sachen gesagt. Eigentlich waren es drei Sachen. Ne? Und ich habe es damals nie verstanden. Nie. Es ist ja immer so, man versteht sie irgendwann erst ab einem gewissen Alter. Das eine ist, er hat gesagt, Franzi, wer mit Tieren nicht gut umgehen kann, ja, der kann auch nicht mit Menschen gut umgehen. Also schau immer drauf, wer gut mit Tieren umgeht. Das zweite war, wer die Putzfrau nicht grüßt, ja, und nur den Top-Manager, mit dem willst du nicht zusammenarbeiten oder der ist auch meistens keine gute Führungsqualität. Und das dritte war, Du fällst nie. Es gibt immer Jobs. Du darfst dir nur für nichts zu schade sein. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin ja damals danach, ja, wann war, wie viel waren es, 9 Jahre von Audi damals Ende 2019 rausgegangen. Und ich habe in einer WG gewohnt, ich bin wieder öffentliche Verkehrsmittel gefahren und ich hatte im Studium natürlich nicht so viel Geld wie damals im Festangestelltenjob. Und dann war ich in Paris und diese Geschichte muss ich dir noch erzählen. Da war ich in Paris und mein Französisch, ja, grammatikalisch war jetzt nicht das Beste. Und dann war ich, also ich musste irgendwas nebenher machen, ich musste jobben. Ne? Dann habe ich erstmal meinen Lebenslauf auf Französisch übersetzt und bin ins erste Restaurant gegangen. Und dann haben sie mich am gleichen Tag, ja, weil ich das Französisch nicht so gut konnte, wieder gefeuert. Und dann stehst du da, ne? Also wenn da kein Ego-Crash bekommst, dann weiß ich auch nicht, ne? Vorher Markenstrategie und dann auf einmal gekellert und am gleichen Tag wirst du wieder gefeuert, nur weil deine Grammatik nicht so gut ist. Und dann dachte ich mir auch so, nee, also ich brauche jetzt das Geld, ja, ich muss hier irgendwie durchkommen, es geht nicht anders. Und bin dann mit dem Lebenslauf ins nächste Restaurant und die wollten mich dann, die waren ein bisschen kulanter mit meiner Grammatik und habe da dann gearbeitet neben meinem Studium. Und das meine ich und ich glaube, das ist genau diese Mentalität und dann hast du auch für nichts mehr Angst, dann kann kommen, was will und dann geht es eigentlich immer vorwärts. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dieses Vertrauen in sich selbst, in das Innere und sich für nichts zu schade sein. Weil wenn du dich abhängig machst vom Geld, dann hast du irgendwo meines Erachtens verloren.
Absolut, bin ich total bei dir. Auf welchen Social-Media-Kanälen findet man dich, Franziska?
Auf LinkedIn natürlich, Franziska Scheuerle, dann auf Instagram, Franziska-Loremo, dann ganz wichtig, die Unternehmensseite natürlich, Loremo Official und die Internetseite www.loremo.de.
Okay, ja wow. Vielen, vielen Dank, liebe Franzi, dass du uns da auch gerade zum Schluss nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gebracht hast. Ich wünsche dir toi, 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 dass Loremo bald aus allen Nähten platzt und freue mich, genau das dann bald auch zu lesen, wer weiß, auf irgendeinem ganz anderen Markt. Ich mag Danke sagen, danke an dich, danke an dir, liebe Zuhörerin, dass du dir hier die Zeit für die Franziska genommen hast. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Das habe ich übrigens ganz häufig, dass sich die Podcast-Gäste immer erst sehr kurzfristig entwickeln. Von daher wird es immer wieder spannend.
Immer spannend.
Hab ein ganz wundervolles Wochenende. Ja. Ich wünsche dir ein ganz wundervolles Wochenende. Danke auch nochmal an dich, Franziska, dass du die Zeit genommen hast. Wir hier ein bisschen mehr über dich erfahren durften. Habt alle eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe hier aus Altea, euer Siranus. In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So, wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.